It's the most wonderful time. Ja, einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag, liebe Patreons und Hallihallöchen, liebes Champion Talk Universe, hier bei einer Sonderausgabe des Champion Talk Review Formates. Hier von unserer Seite hier sind wir heute hier am Start, um euch einen wunderschönen, herzhaften, liebevollen und familienfreundlichen Weihnachtsfilm zu zeigen mit Bill Goldberg. An meiner Seite heute in weihnachtlicher Stimmung, auf jeden Fall gut gelaunt, der Ken.
Und ich muss dich gleich berichtigen. Ist nicht für die Patreons, ist für die normalen Zuschauer. Die Patreons kriegen das schon vor dem 26.
Ach! Vor dem 25.
bitte. Vor dem 25. Ja! Okay.
Aber nichtsdestotrotz. Fröhliche Weihnachten, die ihr gehabt habt, die ihr noch haben werdet, je nachdem, wann ihr das guckt, wann ihr das seht, etc. Wir sind da. Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben heute Santa Sleigh mit Bill Goldberg. Ich glaube, ist es dein Lieblingsweihnachtsfilm, oder, Mathis?
Ja, nicht ganz, aber er gehört definitiv zu meinen Top 5 Lieblingsweihnachtsfilmen.
Auf jeden Fall. Wir haben wieder ein Filmreview, mal wieder mit einem von den Wrestlern als Hauptdarsteller.
Jo, so, aber
macht Spaß. Wir haben ja noch einen dabei. Also.
Genau, wir haben noch einen dabei. Hey, World Champ. Heute auch in weihnachtlicher Montur. Mr. Xavier. The Formless One, Aragorn.
Irgendeiner muss ja, ne? Also es gibt ja immer nur einen, der Profi ist. So, und ja, wir besprechen heute Santa Sleigh und ich kann gleich vorwegnehmen, ich finde den gar nicht so gut. Also der ist okay.
Was?
Ich finde den nicht so stark, bin ich ganz ehrlich. Aber
oh, Mann.
Es gibt Sachen, die ich richtig gut finde, es gibt aber auch andere Sachen. Aber gucken wir mal.
Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, ganz am Anfang kurze Eckdaten zu dem Film. Rausgekommen 2005. Regie führte David Steinman. Ja. Und der war auch unter anderem bekannt für Santa Sleigh. Der hat nur diesen einen Film gemacht.
Genau.
Und ich glaube, das Beste, was sonst irgendwie erwähnenswert war, war, dass er Produktionsassistent bei Castaway, glaube ich, war. Ansonsten hat dieser Herr nicht viel von sich reden lassen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir zum Cast kommen, gehen wir in die erste Szene rein, denn da wurde, glaube ich, schon das meiste Geld reingeballert. Das ist der Cast.
Ja, das ist der Cast, der Geld gekostet hat.
Ja.
Den wir jetzt sehen, so mit Leuten von Saturday Night Live und mit Leuten aus Beverly Hills 90210 und die Nanny steht hier auch noch mit dabei, ja, Fran Drescher natürlich.
Ja.
Ja.
Und der am meisten gekostet hat wahrscheinlich.
Ich glaube, der hat einfach eine Wette verloren.
Ja, durchaus möglich.
Ich glaube einfach.
Das würde ich gerne nochmal sehen. Es würde mich noch mehr wundern, wenn auf der Blu-ray das nochmal besprochen wird, aber habe ich leider nicht gesehen. Deswegen weiß ich es nicht. Aber.
Also für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist. Wegen,
weißt du was? Ich mach's einfach.
Ja,
weil es gibt
also für die.
Es gibt, ganz ehrlich, es gibt etliche große Namen in Hollywood, die in Filmen mitgespielt haben. Einfach nur von wegen, weißt du was? Ich habe da jetzt Bock drauf.
Ja, gibt es einige. Einfach und so. Der ist einer davon für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist. Das ist James Caan.
Ja, ganz genau.
Ja. Ja, also definitiv, also die Thematik, große Namen. Machen mal so einen kleinen Cameo-Auftritt hier und da, gibt es ja öfters. Hier haben wir das traute Familienessen und allein die Szene ist schon sowas von herrlich, weil das ist eine schrecklich nette Familie, aber ohne die Sympathiepunkte von Al Bundy oder sonst wen aus der Serie. Es wird unter dem Tisch angegraben, es wird zwischen die Beine gefasst, es wird einfach gesagt, ja, du bist der Grund für mein unglückliches Dasein, aber wer kommt, um den Tag zu retten, durch den Schornstein und tretet mal diesen scheiß Chihuahua mit einem richtig schönen Kick weg?
Du meinst
Goldberg? Ja, schon richtig gut.
Genau. Nein, eigentlich ist dieses Ding einfach dieses typische Weihnachten, was man heutzutage hat. Leute, die keinen Bock haben, die Familien, die keinen Bock haben, miteinander rumzuhängen. Es geht nur noch um Kohle, es geht um irgendwelchen anderen Kram. Es geht nicht um das gemeinsame Zusammensitzen, sondern einfach nur von wegen, hoffentlich kratzt der Kerl irgendwann ab, damit ich sein Dingens übernehmen kann. Und hey, wann kann ich dich irgendwann mal vögeln? Und so weiter und so fort. Und das wird hier sowas von übertrieben dargestellt.
Ja.
Und wer das damals nicht gesehen hat, diesen kompletten Gag, der es ist, dieses komplette Spiegelbild der Gesellschaft, der gesagt hat von mir, ey, verstehe nicht, sag mir nur dumm, ist ihr Friend Rasher, die Effekte sind scheiße. Nee, tut mir leid. Die haben den Film von vornherein nicht geschnallt.
Oh. Ja, der Anfang ist ja auch noch vollkommen in Ordnung. Ne? Es geht halt darum, so man zeigt halt irgendwie diese überkandidelte Familie, die eigentlich nur gierig sind oder intrigant oder sonst irgendwie was und alles irgendwelche Arschlöcher. Und es sind natürlich irgendwelche Leute, die man dann auch irgendwie kennt. Ne? Eben wie gesagt, so Comedians oder was weiß ich nicht was. Und dann sagen sich alle, ja cool. Und dann kommt halt Bill Goldberg als Santa rein und tritt die halt alle zusammen und killt die. Und dann lacht man halt irgendwie noch, weil man sich denkt, jo, das könnte ja ganz witzig werden, so der Santa, der jetzt mit den ganzen Arschlöchern aufräumt. Aber dann kommt der AEW-Move. Wir haben keine Heels und Faces.
Ja.
Der ist nämlich beides. Hier ist er das Face, aber im nächsten Moment ist er der Heel.
Aber er ist auch hier der richtige König der One-Liner. Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Und vorher Fred einfach nur, Santa? Also, ja. Und bei solchen Filmen finde ich auch immer wichtig zu erwähnen, die einzelnen Kill-Scenes. Also hier Tod durch Flammenwerfer und Tod, glaube ich, durch Hühnerknochen, war schon mal ein schöner Anfang. Das geht auf jeden Fall richtig.
Tod durch Weihnachtsstern nicht vergessen.
Oh ja, der Wurf, der Ninja-Wurf. Ja, großartig. Ah, macht auf jeden Fall gut Laune. Und dann gibt es mal die Credits und ja, dann sehen wir.
Die Credits fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht in diesem Kinderbuch-Style. Mhm. Ja, weißt du, mit den Zeichnungen, die so ein bisschen an die alten Märchenbücher und den Kram erinnert, die man damals eben gehabt hat. Vor allem für Weihnachtsbücher und den ganzen Spaß. Das war schön gemacht, finde ich.
Ja.
Das war so wieder so ein bisschen das ernste Ding und dann aber irgendwo auch hey, wir wissen genau, was wir sind, Ding. War aber völlig okay. Also ich habe viel Schlimmeres gesehen, viel, viel mehr, was ich dieses hey, 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 siehst du, wir nehmen das nicht ernst. Siehst du das? Und das war hier zum Glück nicht da.
Ja.
Ja. Hier sehen wir die ewige Nebenrolle, Saul Rubinek.
Ja.
In einer Nebenrolle.
In einer ganz netten. Also der solche Ladenbesitzer kann man ja gut und gern gleich mal als Unsympathler darstellen, wenn sie ihre Mitarbeiter scheiße behandeln, aber hier war es in Ordnung. Ja. Und die nächste großartige Szene.
Ja.
Die alte Oma fährt nämlich im Hühnerstall Motorrad und kann nur 20 auf der Landstraße fahren mit dem Auto, raucht Kette und im Hintergrund kommt Goldberg mit seinem Steroiden. Rentier.
Mit dem Super Bison.
Ja, mit dem Super Bison. Und hupt zuerst. Es gibt ein klassisches Handgemenge. Und dann denkt sich einfach, you know what, fuck you. Ich hau dich in die Luft. Boom.
Genau. Hat gepasst. Wir haben Oma eben nochmal gesehen als Bad Guy-Charakter. Wurde gleich als Unsympath-Charakter. Wurde gleich von der Straße geschoben. Erste Kill. Spaßiges. Hat gepasst. Jo.
Super. Ja, und in dem Moment dachte ich halt auch, wie gesagt, ne, so als ich den das erste Mal gesehen habe, das ist ja schon ein paar Jährchen her, wir haben ihn jetzt ja gerade nochmal geguckt, aber als ich ihn damals gesehen habe, habe ich halt gesagt, ja okay, das ist halt ein Santa, der einfach mal mit den Arschlöchern aufräumt. Und dann auf einmal aber irgendwie, doch. So, und hier sehen wir die beiden Hauptdarsteller, Nicholas und Mary Mack.
Ja, Douglas Smith und Emily the Raven.
Genau. Und ja, ich finde die ein bisschen shallow. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde, die werden nicht gut ausgearbeitet. Die sind einfach, ja, sie sollten die Hauptfiguren sein, verkommen aber komplett zu Nebendarstellern.
Schaffen wir es nicht wirklich. Nein, ich meine, Emily sieht süß aus, hat, glaube ich, auch 2006 in The Hills Have Eyes mitgespielt. Ja. Aber er, also er wäre Douglas Smith wirklich absolut hollow.
Ich finde,
also,
er sieht aus wie ein junger Brandon Fraser.
Ja, absolut. Also von den Gesichtszügen her auf jeden Fall. Und er hat auch sonst, glaube ich, nicht wirklich irgendetwas gemacht, wo man sich dachte so, ach, der hat dort auch mitgespielt. Das waren alles irgendwie nur so Dinge, die ich auch nicht gesehen habe.
Ja. Und dann kam die Szene, über die sich Ken unglaublich echauffiert hat, als wir den das letzte Mal geguckt haben.
Oh, ja.
Weil ja, er nämlich das Sicherheitssystem des Großvaters umgehen musste. Und das war ungefähr das billigste Sicherheitssystem der Welt mit dem einen Schlüssel.
Oh, Alter.
Und er hatte Ken einen leichten Wutanfall.
Ist das so, Ken?
Nein, überhaupt nicht.
Ja.
10.000 Schlösser von drin und alles, was sie von draußen machen muss.
Klick. Klick, ja.
Das war auch der, hä? Wo ich mir denke, oh.
So, und dann läuft
eine gute Idee, aber scheiß Ausführung.
Genau, also ja. Wir sehen hier noch, dass er dann den Code eingibt für die Alarmanlage und dann geht er halt in dem Haus irgendwie spazieren. Es ist natürlich dunkel und er sucht irgendwie die Sicherung oder so und dann findet er seinen Großvater.
Yo!
Dr. Cox.
Robert Culp war das, glaube ich, oder?
Ja, Robert Culp. Ja.
Aber er sieht ein bisschen aus wie Dr. Cox.
Finde ja.
Ich. Ja. Er sieht aus wie ein alter Dr. Cox von Scraps.
Ja, ja, er kann man ihm geben.
Sagen wir mal so, er ist ein alter Kelly Robinson aus Tennisschläger und Kanonen, sagen wir einfach mal so.
Ja. Ja. Jo.
Ja, und Mattis, was macht denn Grandpa jetzt überhaupt?
Grandpa? Der Grandpa, also meinst du den Schauspieler jetzt oder jetzt im Film? Im Film? Ja, im Film ist er, glaube ich, er ist ein Erfinder. Er will gerne, er hat, glaube ich, jetzt hier in der Szene hat er gerade den tragbaren Plattenspieler erfunden. Mhm. Was im Grunde gesagt ist, als Rucksack. Er ist ein bisschen seiner Zeit hinterher, glaube ich. Also er ist nicht, und den Nussknacker, Foreshadowing, den wird man vielleicht noch einmal sehen in diesem Film. Und ansonsten, ja, ist er halt der zerstreute, verrückte Opa. Ja. Das ist so das Hauptding. Er will mit der Frisur vielleicht auch ein bisschen an Zurück in die Zukunft erinnern, an Doc Brown. Kommt natürlich aber nicht an diesen Charakter ran. Und ansonsten, ja, was hat der Robert Culp ansonsten gemacht? Er war relativ viel in der Synchronsprecherbranche unterwegs, denn er war Dr. Wallace Breen in Half-Life.
Ja, sicherlich. Und er war, wie gesagt, er war ein Seriendarsteller, ne? So in den 60ern, 70ern, 80ern. Er war ja auch bei The Greatest American Hero dabei. Den kennen viele bei uns nicht, aber viele kennen das Theme aus der Serie, weil das auch in Seinfeld und anderen Sachen nochmal verhunzt wurde. Also, believe it or not, I'm walking on air. Das kennen ja unglaublich viele.
Ja, vor allem, ich glaube, das ist ja auch das Entrance-Theme, das Intro-Theme vom Cinema-Snob gewesen.
Das kann sehr gut sein, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das war eigentlich das Theme von der Serie The Greatest American Hero.
Ja,
Und er war sozusagen der Sidekick dann. Ja, und dann zeigt Grandpa ihm den Atomschutzbunker.
Ja.
Oder sagen wir besser den Santa-Schutzbunker.
Mit den Röhrenfernsehern im Hintergrund.
Gut, oder?
Richtig gut.
Ja. Und Santa macht hier erstmal X-Pack auf der Straße kalt. Nein, Quatsch. Da kommt dann irgendein Typ an und auch da wieder ist es ein Typ, der ihm das Messer an die Kehle hält. Und Santa macht ihn daraufhin alle. Also könnte man in dem Moment immer noch annehmen, ja, Santa ist eigentlich der Good Guy in der Nummer hier.
Ja, ein recht grober Good Guy, aber ein Good Guy.
Ja, und dann schmeißt er ihn hier in den Mülleimer des Ortes und der Ort heißt Hell.
Hm. diese Meta-Ebene, die hier bedient wird.
Oder?
Ja. Ja. Ja, jetzt können wir hier jetzt eben schon mal darüber reden. Also, dass wir hier keinen Citizen Kane erwarten können, war aber doch auch vom Titel her schon reingeschrieben.
Was?
Also, du hast das erwartet? Da habe ich, I've got some bad news for you.
Ja, bei Citizen Kane hatte ich halt einen Wrestler erwartet.
Ja, aber in Anzug.
Ja,
eben. Weil es war das ja wäre.
Corporate Kane.
Corporate Kane, ganz genau.
Und dann kam hier der ungefähr der schlechteste Witz im gesamten Film. Der Großvater furzt seinem Enkel ins Gesicht. Und es hat wirklich jemand da gesessen und sich gedacht, das war ein Riesengag, oder? Komm, lass den mit einbauen.
Also der Film ist keine 2 Stunden lang. Wir brauchen wir brauchen nur 2 Minuten. Mach einen Furz-Joke.
Ja. So. Die Szene habe ich verdrängt.
Jo.
Und jetzt kommt die nächste Szene, wo der Grandpa Tresor hochfährt. Und das finde ich cool, weil das Equipment, das er jetzt rausholt, also dieses Buch, das sie da aufgemacht haben, was sozusagen einfach diese Legende um Santa, dass er Satan war und bla 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 halt innehält, das finde ich, sieht richtig gut aus. Das ist ein richtig geiles Movie-Prop.
Ja, das ist, glaube ich, auch. Also die Schriften, die drin sind, sollten anscheinend isländisch sein, weil anscheinend in der isländischen Mythologie es wirklich so eine Parallele dazu gab, wer Santa ist und dass es halt wirklich so in dieser Mythologie eine Parallele dazu gibt, dass wirklich anscheinend Santa Claus Satan ist oder so in dieser Ähnlichkeit. Deswegen steht es darin auf isländisch.
Ist das nicht so eine Sache wie so ähnlich wie beim Krampus?
Krampus ist ja, glaube ich, ja nur der Handlanger von St. Nikolaus, der dann die bösen Kinder bestraft. Glaube ich. Für diejenigen, die jetzt ein bisschen mehr Bescheid wissen, ab in die Kommentare mit euch.
Genau.
Ja. Bitte schön. Ja. Das ist ein schöner Frame.
Gut, oder?
Opa erzählt vom Krieg.
Opa erzählt die Geschichte, ja. Und der Sohn sitzt auf der 70er-Jahre-Couch und er Enkel natürlich und ist angenervt.
Ja,
ich fand da noch ein bisschen dieses der automatische Umblätterer.
Ja.
Ich weiß nicht. Weißt du, auf der einen Seite ist natürlich, jetzt zeigt man wegen, hey, Opa ist hier Erfinder und den ganzen anderen Kram. Auf der anderen Seite fand ich das ein bisschen unnötig. Es ist eigentlich besser, wenn du in der Story dann wirklich so ein großes Buch hast, musst du es auch von Hand umblättern. Das macht das Ganze noch epischer.
Hm.
Also aus meiner Sicht lässt das Ganze ein bisschen billig aussehen. Weiß nicht. Also, kein Fan von der Szene selber.
Hm.
Ich weiß nicht.
Ja, die Kleine kam dann zu den beiden und Grandpa freut sich, dass er sie ihm ein paar Leckereien mitgebracht hat.
Und dann kriegt er den nicht Megatron.
Ja, er kriegt eine Waffe von ihr geschenkt, aber es ist gar keine Waffe, sondern ein Transformer.
Oh mein Gott. Er hätte sich wahrscheinlich lieber ein ganz anderes Geschenk gewünscht.
Ja, nee, sie spielt ja die gesamte Zeit darauf an, dass er immer nicht aus dem Pürten kommt.
Ja, stimmt.
Ne? So, und dann haben wir den Priester,
der natürlich auch ein Arsch ist.
Ja, genau, weil ja irgendwie alle Arschlöcher sind und dann kommt hier die Kollekte und bla und dann trifft sich der Pfarrer aber draußen mit irgendwelchen zwielichtigen Gespalten. Und
beziehungsweise der Pfarrer geht doch in den örtlichen Puff.
Danach, ja. Er trifft sich erst mit den Leuten und dann geht er in den Puff und dann kommt Goldberg vorgefahren im Anzug und schmeißt dem Typen seinen Schlüssel zu, weil er dann sagt, ja, hier, park mal meinen Schlitten. Und der sagt, hä? Und dann sagt der Billig-Wrestler hier, nee, du kommst nicht rein. Und dann sagt Goldberg, doch.
Schmeiß ihm mal die Tür auf mit dir.
Und wie du hier siehst, kriegt er hier den Beach-Break von Orange Cassidy ab.
Ja.
So. Und die Alte macht einen Tombstone.
Ja, mit sich selber.
Die nächste Szene konnte ich nicht zeigen, weil man da ihre Silikontitten sieht und dann blockiert uns YouTube.
Da sieht man sehr, übrigens, da sieht man sehr viele Poster.
Center ist in einem Stripladen.
Genau. Ja.
Und räumt da erstmal auf.
Und der Pfarrer halt auch.
Und der Pfarrer natürlich auch. Den Pfarrer kennt man doch auch irgendwo her, oder nicht?
Der Pfarrer.
Ja, klar, so ein Nebendarsteller.
Das ist auch so eine typische Nebendarsteller-Bad-Guy-Fresse aus Serien. Oder nicht?
Ja, das habe ich doch gesagt. Das ist doch hier Dave Thomas aus diesem, der ist einmal bei Red Race dabei. Und er ist einmal dabei bei dem mit Rick Moranis, diesem Strange Brew, wo sie diese kanadische Komödie, wo sie dieses Bier brauen. Die ist unglaublich scheiße synchronisiert im Deutschen.
Ich weiß, welchen Film du meinst, aber ich glaube, ich habe ihn nie gesehen.
Doch, den haben wir zusammen geguckt mit Jörg.
Oh, alles klar. So. Danke, Jörg.
Ja. Ich hätte ihn, glaube ich bin da ganz ehrlich, wir haben ihn auf Deutsch damals geguckt, also Strange Brew jetzt, und ich muss sagen, ich glaube, ich hätte ihn lieber im Original gesehen, weil das war halt wieder so eine, es war so eine Komödie auf Kanada irgendwie, und ich glaube, das wäre wahrscheinlich im Original einfach besser gekommen.
Ja, ist ja, in einer ist es besser, dass man inzwischen Filme aus Original schalten kann, wie wir neulich gerade ja Green Card gesehen haben.
Green Book.
Green Book.
Ja.
Gott, ist der im Englischen besser.
Ja, und anscheinend hat er einen
scheiß italienischen Akzent hat, den sie sich in Deutschland nicht trauen, weil das ja rassistisch sein könnte.
Ja. Der Dave Thomas war auch in einer Folge von How I Met Your Mother und ich glaube, daraus kannte ich ihn. Ja, und Goldberg kommt in den Stripclub in Englisch viel besser als im Deutschen, da gebe ich absolut recht. Ho, ho, ho.
Ja, und im Deutschen Huren, Huren, Huren.
Ja, fürchterlich.
Mein Gott.
Übrigens, ja. Einer der Bezahler im Stripclub, der ist auch uncredited in diesem Film.
Den ich übrigens nicht gesehen habe.
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ich weiß, auf wen du anspielst, aber es gibt jetzt auch schon Leute, die sagen, es ist eine Urban Legend. Du spielst auf Vince Russo an, richtig?
Ja, genau. Ich spiele auf Vince Russo.
Ich hatte das auch mal gelesen, dass Vince Russo angeblich irgendwie dabei sein sollte, aber ich konnte ihn nirgends sehen. Ich habe mir diese Stripclub-Szene 4-mal angeguckt. Ich kann ihn nirgendwo finden. Also den Typen erkenne ich immer. Es gibt einen Typen mit Bart, der da sitzt, der so ähnlich aussieht wie er. Der rennt ja später auch noch auf Santa zu, aber ist definitiv nicht Vince Russo.
Vielleicht ist er der Barhocker.
Ja, vielleicht. Mag
ja,
vielleicht hat er die Szene geschrieben, das wird ja zu ihm passen.
Ja, Bill Goldberg, die Szene an sich finde ich okay.
Bill Goldberg küsst dann einfach eine Frau ohne ihren Consent, aber zeigt dann, ah, oh, da hing der Mistletoe und deswegen darf ich das, ja?
Ja, und dann räumt er auf.
Ja, und dann greift hier der, weiß ich auch nicht, was ist das eigentlich, der Türsteher oder was soll das sein?
Nein, von den Securities, der drin aufpasst, dass halt die Mädels nicht nicht irgendwie begrapscht werden, ohne dass sie es wollen.
Genau. Sein Name ist Wong.
Ja, und dann will er Goldberg alle machen und wird hier aber mit der Lichterkette eingefangen und dann geht's ab.
Und ich weiß aus Erfahrung, diese scheiß Lichterketten halten nichts aus. Völlig unnötig. So ein Blödsinn.
Ja, die in den USA sind natürlich besser fabriziert
als
in Deutschland.
Ja.
Ja. Und dann wollen irgendwie mehrere Leute auf ihn losgehen, weil sie sich denken, ja, zu zweit oder zu dritt machen wir den schon alle, aber Santa, der haut sie alle um und spießt sie dann mit dem Tisch auf. Und dann kommen wieder so Minigag zwischendrin, ja. Weil die Alte dann da irgendwie an der Stange runtergerutscht ist, muss Goldberg die erstmal sauber machen.
Ja, das ist ja sündiges.
Zieh nichts ein, wischt es ein und dann reißt er die Stange raus.
Sündiges Fleisch, das ätzt meine Handschuhe weg.
Ja.
Ich meine, ich finde es schon witzig, aber das Ding ist halt, dass sie so eine Art von Humor nicht mehr weiter benutzt wird. Ich glaube, das einzige Mal, wo so ein nackte Kanone-Humor auf einmal gekommen ist.
Ja, wenn es noch ein, zwei Mal mehr gekommen wäre, hätte ich es auch geiler gefunden.
Aber ja, irgendwie strange. Also teilweise passen halt einige Sachen nicht. Ich glaube, da hat irgendjemand so gesagt, oh, weißt du, was auch noch witzig wäre? Oh ja, cool, nehmen wir mit den Film.
Ja,
so wirklich. Ganz sicher. Wir brauchen jetzt einen Gag in dieser Szene, genau. Weil es ist ja eine Komödie.
Ja. Ja, ganz sicher sowas in der Richtung.
Und dann will der eine ihn umhauen und Goldberg verbrutzelt ihn dann. Und dann sitzt er da in der Ecke und sagt, und sieht ein bisschen aus wie diese Zombies aus Die Einsteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
Oh Gott. So. Oh Gott, wie kommst du drauf?
Ja, und die Prostituierten sitzen dann da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann sagt Goldberg, ja, das ist hier ja ein totaler Scheißladen. Und hier rechts unten, ihr könnt es nicht ganz genau sehen, weil mattes Fenster ist davor. Aber hier an der Seite seht ihr noch so diesen kleinen Keriumballen, also dieses rote Ding, das ist Lava. Und dann zündet Goldberg den ganzen Laden an. Ich hatte vorher noch ein anderes Bild drin, wo man den Laden am Brennen sehen hat, aber im Hintergrund sah man nur nackte Frauen, das ist nicht so gut. Für YouTube, dann wären wir wieder rausgeflogen.
Nackte Frauen sind nicht gut.
Deswegen konnte ich euch das leider nicht zeigen. Was ich wiederum sehr gut fand an dem Film, waren die Props. Ich mochte zum Beispiel hier den Roboter von dem Rentier, also von dem Bison-Rentier.
Ja.
Den finde ich nämlich sehr gut gebaut, dafür, dass er eigentlich so selten in Szene gesetzt wird.
Ja. Absolut. Ich fand es auch lustig, dass er zurückkommt und Goldberg wirklich so, ach wirklich, jetzt hast du schon wieder jemanden vernascht.
Genau.
Das war wieder gut.
Und das hier vielleicht noch die Stripperin, die er wirklich dann abknutscht in der Dingens Bar, war tatsächlich seine Frau.
Ach. Nee, die bei denen er. Nee, nicht die, die er abknutscht, bei der er zwischen den Beinen war.
Ja.
Ja.
Ah. Entschuldigung, gibt es da einen Unterschied?
Tut mir leid, aber die Szene durften wir leider nicht mit reinnehmen. ja,
und dann, ja, tatsächlich.
Da sind wir wieder
hat er sogar mit den Regisseuren und den Produzenten und sowas abgesprochen worden, wegen, nee, mache ich nur, wenn das wirklich meine Frau ist.
Ja. Okay. Und dann hat seine Frau sich halt in ein Stripper-Outfit gezwängt. Ist ja auch in Ordnung, kann man ja machen.
Wer es tragen kann.
Eben. So, und dann sind wir bei Grandpa wieder zu Hause. Und das muss ich zum Beispiel auch sagen, die Kulisse gefällt mir sehr gut. Ich finde einfach, dass sie, also die ganzen Bühnen, Props und keine Ahnung so, Kulissen sind eigentlich ziemlich gut.
Fühlen sich sehr 80er an, finde ich.
Ich würde sogar fast 70er sagen, aber ja.
Ja, wirklich 70er?
Ja, mit Sicherheit. Diese Stoffsofas und so, die sind doch alle in den 70ern bezogen worden, teilweise schon in den 60ern.
Aber es ist halt schon die Idee.
Da fehlt nur noch die Lavalampe, Mann.
Ja.
So, und dann geht...
Lavalampe, ich habe auch eine Lavalampe.
Dann geht sie erstmal und ist ein bisschen angenervt, dass er wieder nicht vom Ei abkommt. Und irgendwie habe ich keinen Bezug zu den beiden Charakteren. Und hier sehen wir dann Santa, der vor dem Mond
hervor. Mit seinem aufgemotzten Wikinger-Schlitten.
Genau. Und Grandpa will sich bereit machen, weil er natürlich weiß, Santa ist der Böse und der kommt jetzt demnächst wieder. Und deswegen baut er schon mal den Nussknacker fertig,
der ja vorher so ist das.
Noch nicht fertig war. Und jetzt kommt eine sehr geile Szene aus dem Film, denn der Enkel guckt sich dann nochmal das Buch an und dann gibt es die gesamte Geschichte von dem Engel, der zufällig aussieht wie der Großvater dieser Puppe.
Foreshadowing! Völlig jemand anderes.
Ja.
Der den Teufel herausfordert und zum Boseln nämlich. Und wer näher an das Loch boselt, der darf entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Und da Satan halt ein absoluter Spieler ist. Also jetzt kommen wir endlich zur Story, ja? 30 Minuten im Film. Da Satan der absolute Spieler ist, sagt er, ja, da mache ich halt mit. Und dann, ob man es glaubt oder nicht, weil er sich denkt, ja, das gewinne ich auf jeden Fall. Sieht übrigens ein bisschen aus wie Stop-Motion, wie die damalige Fernsehserie, falls ihr sie noch kennt, Effendi. Und dann boselt halt der Engel und er boselt den Schlitten des Satans ins Loch und gewinnt damit. Und dann setzt er in Kraft, dass, wie viele Jahre musste Satan 1000 dann...
Jahre.
1000 Jahre?
1000 Jahre. 1000 Jahre muss er gut sein und diese 1000 Jahre sind jetzt vorbei. Genau.
Und 1000 Jahre muss dann Satan einfach gut sein und Satan kann es nicht glauben und steht da mit seinem Rentier, das noch ganz jung ist zu diesem Zeitpunkt, weil es ja 1000 Jahre her ist und ist ganz sauer. Das fand ich gut. Das war
eigentlich eine schöne Szene.
Das war eine geile Szene. Also
optisch war es ein geiles Ding. Das Ding ist, glaube ich, es ist sogar in Amerika wesentlich besser angekommen, weil sie die, warte, ich habe es mir rausgeschrieben, Rankin Bass heißen diese Stop-Motion-Dinger, die sie in Amerika haben mit Rudolph, Red-Nosed Narrantia,
Frosty the Snowman, Jack
Frost und so weiter und so fort. Ich glaube, die haben in Deutschland niemals so einen großen Dingerns gehabt, aber eben in Amerika war es ein ganz großes Ding mit diesem Stop-Motion-Kram und sowas. Aber eben auch dadurch, dass es Stop-Motion ist, kommt es natürlich auch in Deutschland einigermaßen geil rüber und passt eben zu dieser Story gerade.
Ja. So, und Junior gibt dann irgendwie Sachen in das Search Engine ein, die billiger nicht aussehen könnte, glaube ich. Aber gut. So what? Und währenddessen ist Santa heel geturnt. Mitten
in plötzlich heel turn.
Ja, AEW Booking hier. Und vielleicht ist das ja Vince Russo, dem er hier den Kopf abhaut.
Ja.
Und dann fährt er, dann sind da so alte Leute und man denkt sich dann so, ja, eigentlich müsste er die jetzt ja kalt machen. Nee, macht er aber nicht. So, fährt er an denen nur vorbei und bringt Geschenke zu Leuten nach Hause und die.
Zu Belgern, zu Plagen.
Ja, und die pöbeln dann rum und dann exploden die einfach. Das war nicht wieder
sehr ganz schön.
Das war eine ganz gute Szene.
Ho, 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 vor Weihnachten.
Ja. Das ist ja richtig gut.
Und dann gibt's wieder.
Ja? Ja.
Erzähl.
Ja, vom Pastor gibt's wieder die Predigt und dass er bitte das Geld von der Gemeinde braucht. Ich glaube, dann geht's dem Pastor auch an den Kragen, kann es sein?
Nee, erstmal geht's
zum Laden.
Genau. Weil Santa ist ganz sauer.
Oh Gott, ja, das Ding. Oh.
Ja. Und der Besitzer des Ladens scheint das irgendwie erwartet zu haben, dass er kommt. Auf jeden Fall wirft er dann irgendwelche Sachen auf ihn und verfehlt. Und Goldberg spiert ihn dann durch die Ladentheke.
Ja. Das war jetzt, glaube ich, auch das erste Mal, dass er ein mehr oder minder Good Guy.
Ja. Und dann blendet er ihn. Naja, für einige von den Katholiken sind die Juden ja keine Good Guys. Also von daher. So wie das so ist, wenn man sich über Religion halt in die Haare kriegt. Ne? Unsichtbarer Freund ist stärker als dein unsichtbarer Freund. Okay. So, und dann blendet er ihn mit dem Davidstern und dann pinnt Goldberg ihn an die Wand.
1, 2, 3.
Ja, mit diesen Kerzen halt er den Juden.
Genau.
Wie heißt das Ding?
Oh, wie heißt das mit die jüdischen Feiertage? Oh.
Chanukka-Leuchter.
Chanukka-Leuchter.
Ja, genau, den rammt ihn durch den Hals, weil er der böse Jude ist und.
Vom Chanukka.
Ja. Gut.
Und dann geht er irgendwie.
Dafür haben wir jetzt hier 3 Juden, die er nicht tötet. Oh, Entschuldigung, 4.
Ja.
Wieso? Keine Ahnung.
Ja, also er rammt ihm den Chanukka-Leuchter dann da irgendwie in den Hals und er bleibt dann da aufgespießt. Ich glaube, ich habe auch später noch ein Bild davon. Das konnte man hier noch nicht sehen. Und dann läuft er an 4 Rabbis vorbei und die lässt er aber stehen. Keine Ahnung.
Vielleicht hat er gerade Termine.
Kann sein.
Das ist eben eins von diesen Dingern, was ich an dem Kerl, an der Story einfach nicht verstehe.
Ja.
Das ist genau dasselbe wie Freitag der 13.8. Jason in Manhattan.
Ja.
Er rennt nur irgendwelchen Leuten, da verstehe ich sogar noch, dass er diesen Zweien hinterher rennt, aber warum bringt er nicht alle um, die ihm im Weg stehen?
Ja.
Ja, es ist ja aber nur ein.
Hier irgendwie genauso wie er rennt. Ist er jetzt?
Sei nur ein leichter Heel-Turn.
Beiden hinterher oder nicht? Oder wie? Oder was? Ich meine, er tötet seinen Chef, den Juden, mit dem Leuchter durch den Hals, tötet die beiden. Oder die 4 Rabbis oder was weiß ich, tötet er nicht, weil er hinter denen hinter.
Ja, nobody knows.
Ja, nobody knows. Also wenn's,
wenn
es wirklich erzählt wird, wenn es einen Director's Cut gibt, wo das erklärt wird, bitte zeig mir das.
Das ist das Problem mit dem Film, finde ich einfach so. Er hat halt Ideen, die aneinandergereiht werden, aber es wirkt nicht wie eine zusammenhängende Story. So, das hier ist zum Beispiel auch so eine Szene, wo ich irgendwie denke, ja, okay, der Hauptdarsteller geht jetzt irgendwie in die Gas Station und dann steht plötzlich Zeus da.
Ja, den kennen wir noch aus der zweiten Folge, war das, glaube ich, oder? Bei No Holds Barred?
Ja.
Ja. Mr. Nebendarsteller.
Ja, Tom
Tiny Lister. Er ist der Präsident des Universums, der Galaxis, der Erde. Keine Ahnung, wie er heißt, in das fünfte Element. Er war großartig.
President Lindbergh, wenn ich bitten darf.
Oh, entschuldige.
Und nein, er ist Winston aus Jackie Brown.
Ja. Oder natürlich Debo aus Friday.
Ja. Oder der tätowierte Gefangene aus der Dark Knight.
Ja, genau.
So. Ja, auf jeden Fall sehr vielen Filmen.
Aber leider auch schon verstorben.
So. Und jetzt haben wir hier den Chanukka-Leuchter in the Throat. Und der Besitzer lebt aber kurz noch und erzählt dann dem Jungen, es war Santa. Und dann kommt die Polizei rein und nimmt das einfach so hin. Ja.
Halt alles klar, hier gibt es nichts zu sehen.
Oh, und, warte, ich guck mal. Donnerstag, waren die Nazis wieder. Natürlich. Komm hier nach hier.
Genau. Und dann der Junge ruft dann erstmal an und dann will er mit dem Polizeichef sprechen. Und der erste heißt dann tatsächlich Sergeant Dick Sacker. Get it? Dick.
Mhm.
Ja. Weißt du, dieser Kleinkind.
Ich erklär mal.
Immer dieser Kleinkindhumor, der immer noch so mit da drin ist. Ne? So, boah.
Ja.
Naja, gut. So, und dann will er hier zu Captain Toby Gaulk, dem er dann irgendwie klar machen will: Ja, Santa ist wieder da und er will alle töten. Und der glaubt ihm natürlich nicht und sagt: Verpiss dich. Ich meine, das ist ja eine Klassiker-Story, ne? Das ist ja vollkommen in Ordnung. Kann man ja gerne so machen. 50er-Jahre-Story, das Kind weiß Bescheid, keiner will ihm glauben. Invasion vom Mars, der Klassiker. So,
jo, ja, das ist komplett.
Ist ein Standard. Aber irgendwie wird das einfach nur so abgetan und der Junge geht dann einfach. Anstatt dann noch irgendwie zu versuchen, irgendwas anders zu machen, nö. Und die Polizisten stehen dann da und sagen, ja, nö, jo, wir haben ja auch gerade irgendwie nichts zu tun. Und er fährt dann mit seiner Freundin einfach weg, weil man das halt so macht. Währenddessen kommt dann Santa in die Polizeistation und killt einfach mal alle.
Ich bringe euch alle um. Ich weiß nicht wieso, aber...
Es ist Satan.
Genau.
Ja. So. Kann ruhig Apeshit gehen. Und das war auch wieder eine gute Szene, finde ich. Die Verfolgungsszene zwischen den beiden Hauptcharakteren und Goldberg.
Ja.
Also Santa.
Der Stunt war nicht schlecht, ja.
Ja.
Auf dem Dach. Und hinten drauf, das ist natürlich nicht ganz so easy. Sie versuchen ihn dann irgendwie loszuwerden, während der Junge dann versucht, irgendwie die Schrotflinte zu laden und das schafft er dann auch irgendwann. Ich habe manchmal auch ein bisschen das Gefühl gehabt, der Film ist so ein bisschen von der NRA gesponsert, weil Schusswaffen werden da sehr glorifiziert. Ja, und dann wird er halt über einen Haufen geballert und rolling die Street entlang.
Ja, und dann kommen sie, glaube ich, wieder zum Grandpa.
Genau.
Die verbarrikadieren sich und in der Zwischenzeit kommen da aber schon die Sternsinger.
Genau.
Die nicht mitkriegen, was da eigentlich los ist.
Nö.
Nee, und sie schreit sie ja noch an, haut jetzt einfach ab und die Helme ist ihnen so sauer und in dem Moment ist Santa schon da und dann gibt
es Gorilla
Press.
Ja. Richtig schön aufs Maul. Die sind im Bunker und überlegen sich jetzt, wie können sie fliehen.
Genau.
Wohin, wissen wir zwar nicht, aber Hauptsache weg.
Ja. So, und dann hatten wir, warte mal, was war das denn hier noch?
Hat das sich Goldberg die Plätzchen genommen, oder?
Ja, das kann sein, ich weiß nicht
mehr. Ich weiß es gerade auch nicht, was...
Ein bisschen verzogen, das Bild.
Hm. Ja. Und dann sieht er halt hier, ne, da ist die Landkarte, dahinter muss ja die Tür sein. Großvater gibt dann dem Jungen den Schlüssel, damit sie sich irgendwie befreien können. Und Goldberg kommt dann rein, also Santa kommt dann rein in den Bunker, aber es ist keiner mehr da und er findet dann die Geschichte und die Aufzeichnung von Großvater. Und Großvater gibt dann den beiden seine, Snowmobiles.
Ja.
Und dann sollen sie wohl abhauen und dann stehen sie sich gegenüber und dann klärt Santa halt auf, und klärt Sand halt auf, dass er die Schnauze voll hat von der Familie Juleson, die nämlich die Engelsfamilie offensichtlich ist und deswegen wird er ihn jetzt alle machen. Und dann kommt in dem Moment, hält er ihn mit der Promo ab und von hinten kommt Rudolf angeschissen und spiert
ihn nieder.
Und macht ihn.
Ja. Oh, Grandpa got run over by a reindeer.
Das wäre ein Ding, was ich gut gefunden hätte, wenn das am Anfang des Films irgendwie ein bisschen dargestellt werde, dass er hinter dieser Familie her ist. Aus welchem Grund auch immer. Aber dass man weiß, dass das die Familie ist, hinter der er her ist, die das Hauptziel ist von ihm.
Deswegen, ja, das wäre am Anfang irgendwie. Nur
die Leute umbringen, die ihm im Wege stehen. Und es kommt halt so rüber am Anfang oder bis zu dem den ganzen Film über eigentlich, dass er einfach nur der Bad Guy ist und alle Leute umbringt. Außer er bringt Leute nicht um, weil...
Reasons.
Ja, because of reasons.
Ja. So. Eben dieser Punkt, es wäre gut, wenn der von vornherein dargestellt worden wäre. Irgendwie, was weiß ich, unterschwellig, keine Ahnung. Aber erst am Ende zu sagen, von wegen, ja, er ist die ganze Zeit hinter dir, weil du der Sohn eines oder der Enkel eines Engels bist, der ihn damals versaut hat und deswegen will er nur dich. Nein, gib ihm von vornherein einen Grund, wieso er hinter diesem einen Kerl her ist.
Ja. Also es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum der Regisseur halt nur diesen Film gemacht hat und keine weiteren, weil so richtig irgendwie einen kompletten Ablauf für die Story hat er halt nicht. Die
Continuity fehlt.
Total. Und er hat halt teilweise so
Szenen... Was ich von dem Film kommt am Ende.
Die Szenen sind halt teilweise einfach aneinandergereiht. So, jetzt fahren sie halt weg und dann verfolgt Goldberg sie und beschmeißt sie mit explodierenden Geschenken.
Ja, das ist ein bisschen dämlich.
Ja, nö,
das ist aber okay. Auspacken können wir schon lange.
Eben, so. Das ist ja in meinen Augen vollkommen okay. Und dann fliegt er da mit Rudolf irgendwie weiter runter und will sie dann irgendwie kriegen. Und dann wird Rudolfs Reindeer-Nose rot. Und dann versucht er sie zu rammen, aber in dem Moment haut Mac dem Reindeer ein paar Schnauze. Das fand ich gut.
Das war richtig gut.
Ja, einfach mal zuhauen. So, und dann kommt natürlich wieder so eine Massenszene, wo irgendwelche Leute stehen und dann knallt Goldberg da mit seinem Schlitten durch und der riesige Weihnachtsbaum fackelt ab, weil er ja natürlich den Turboantrieb hinten dran hat.
Ja. Finde ich super. Die Szene war auch, das war, glaube ich, der Bürgermeister.
Das ist der Pastor, glaube ich, ne?
Ja, aber das ist der Pastor. Ja,
ich meine, das ist der Pastor als Weihnachtsmann. Ja. Der kriegt ja dann immer ein paar auf die Schnauze. Und hier ist jetzt diese Szene, die ich gemeint habe, wo sie dann nämlich sagte, weil er soll sie durch die Scheibe schieben und damit sie nämlich in das Haus rein können, um sich zu verbarrikadieren. Und dann will er aber ihr nicht an die Möpse greifen. Und dann sagt sie, oh mein Gott, muss ich wirklich bei allem immer den ersten Schritt machen? Und legt seine Hände auf ihre Möpse, damit er sie da durchschieben kann.
Und dann hat er eine Anzeige wegen, glaube ich, sexueller Belästigung am Hals. Ende.
Ich hab mir gedacht, in dem Moment, als ich diese Szene gesehen habe, okay, things that never happen in real life. Und dann sind sie wieder drin bei Großvatern. Und dann findet sie irgendwie einen Nussknacker und er sagt, ja, den brauchen wir noch. Und Goldberg legt mittlerweile erstmal die Sachen ab, um die dicken Oberarme zu zeigen.
His briefing is checked.
Evil Santa, der Masse. Santa mit Masse. Nee, das war Hulk Hogan.
Ja. Ja, und Vince, als er sich den Film angesehen hat, tatsächlich nur, ich glaube, ich brauche ihn. Der wird Brock Lesnar in 30 Sekunden besiegen. Oh ja, das wäre der.
Ja, und dann sind sie da in der Halle.
Also werden wir dieses ganze Ding aufnehmen. Wir haben noch ein paar Folgen von WWE als auch AEW über die Feiertage. Und ich denke, wir werden bestimmt irgendwo ein Scheiß-Center sehen. Bin mal gespannt, in welcher Show.
Santa Claus vielleicht. Ja, dann sind sie in der High School und der Satan schießt dann plötzlich einen Feuerball aus seinem Mund.
Denn er ist Bowser auf einmal.
Den es natürlich nicht gibt, weil der billige CGI ist und es ist wirklich ein schlechter Effekt. Aber das ist für mich nicht das Schlimmste, weil ich mir dachte, es ist halt eine Trash-Komödie und das ist in Ordnung. Deswegen scheiße ich jetzt mal auf den Effekt. Aber die beiden, und das sieht man hier an ihrer Mimik, reagieren nicht mal darauf, dass das Ding irgendwie explodiert. Die rennen einfach nur weiter. Die zucken nicht und machen gar nichts. Und hinter ihnen ist eine riesige Explosion. Da habe ich dann auch nur gedacht, Alter, den Effekt haben sie doch später eingefügt, oder?
Da hatten ja, da hat sich eher jemand gedacht von wegen, das ist, glaube ich, zu lame, der
ja.
Ding gerade. Lass mal irgendwas machen.
Ja, dann machen wir mal irgendwas.
Er spuckt jetzt Feuerbälle. Sir, das hat er nie vorher im Film. Scheiße, egal, Feuerbälle spucken
genau.
Und Explosion.
Okay. Ja, dann verstecken sie sich da in der Bibliothek und Sander sucht sie dann auf und irgendwann trifft er sie dann in der Sporthalle auf dem Eisfeld und will sie mit
diesem Eisglätter,
ne?
Eisglätter
ist das, glaube ich. Und damit
ach ja, da kommt Deadpool mit dem Eisglätter vorbeigefahren aus.
Genau.
Gott, habe ich jetzt Bock auf Deadpool 1.
Naja, gut. Dann will er die beiden kalt machen, aber der Boselhelm ist da und hat ihn einfach aufgehalten und kann er nicht mehr weiterfahren.
Ja, Opas Boselhelm.
Und dann ist Goldberg sauer und Grandpa ist jetzt offiziell ein Angel.
Oh, das ist ein Run-In. Das ist ein Run-In. Das ist the Return of the Good Guys.
Ja. Und dann sagt, und falls der dumme Zuschauer es anhand des Heiligenscheins und des Leuchtens noch nicht verstanden hat, sagt sie dann, krass, dein Großvater ist ja ein Engel.
Ja, sie ist blond, du musst es verstehen. Wenn jetzt meine Freundin zuhört, bringt sie mich um.
Oder mal sehen, wenn sie einen schlechten Tag hat.
Ja.
So. Und dann liest Goldberg einen Weihnachtsbrief vor. Von Nicholas Hewlson. So, der einen Barbie Bake Oven oder sowas haben will. Also so ein Kinderbackofen. Und dann sagt
kennt Santa, ihr bestimmt, googelt mal nach, die Dinger sind inzwischen verboten. Ich glaube, die wurden schon vor 20 Jahren verboten.
Ja, es gibt, glaube ich, noch welche, die es noch gibt, aber einige andere sind halt verboten worden. Das ist richtig, weil sie zu gefährlich waren. Und dann sagt Santa, er hat die Schnauze voll von der Familie Hewlson und deswegen ist er nicht. Und jetzt klärt sich die Story halt auf. Er ist halt nicht nur hinter Grandpa her, sondern gerade hinter seinem Enkel, weil er will die Bloodline besiegen.
Ja.
Und schon sind wir wieder bei WWE.
Ja. Und dann plötzlich.
Und wann ist der Film?
2005.
Seit über 20 Jahren ist die Storyline der Bloodline in the making.
18.
Also, ich wollte gerade sagen, dass wir noch nicht 2026 haben. Ken lebt schon wieder in Zukunft.
Ja, so ja. Lange wird die Storyline noch laufen.
Ja, gut, das kann natürlich passieren.
So. Ja, weil da kommt jetzt auch Roman Reigns rein. Spear Goldberg. Und macht den Safe.
Roman Reigns hat ja Goldberg schon besiegt, also das haben wir schon. Und dann kommt, sagt Grandpa, ja, du bist ja ein Spieler, wir boseln nochmal. Und dann sagt er natürlich, okay, das machen wir. Und dann haut Santa die Hölle auf. In dem Eishockeystadion. Und dann geht es.
Auch vielleicht nicht der beste Effekt, aber wie gesagt, ja, ist halt Trash.
Während über die Lautsprecher irgendjemand sagt, hier gibt's keine Fische. Mach das Loch wieder zu.
Ja. Und dann Grandpa küsst sein Emblem und scored unglaublich nah dran und Satan ist sauer und Grandpa zwinkert seinem Enkel zu und dann sagt er, ja, okay, ich mach mich jetzt ready. Und dann nimmt er aber Grandpa und schmeißt ihn einfach aufs Loch und der fliegt dann rein in die Hölle. Oder wie wir in Asterix erobert Rom gesagt haben, in die tiefen Abgründe der Hölle.
Erst lässt du es wieder raufgehen und dann hören wir wieder runter. Was ist denn das für ein Kram?
Ja. So, und dann will sich Goldberg natürlich um die anderen kümmern und dann zieht aber Nicholas
The Nussknacker.
Nicht Nicholas aus dem Glücksbärchen-Film verwechseln, bitte, sondern zieht hier den Nussknacker und dann schießt Goldberg natürlich wieder irgendeinen Feuerball. Und ich glaube, dass das diese Szene, ne, da haben sie dann gesagt, Alter, wir müssen wenigstens einmal vorher zeigen, dass er diesen Feuerball schießt. Lass das mal da einbauen in der Highschool, auch wenn es nicht passt.
Ja.
Ja, so nach dem Thema von wegen, wir müssen das irgendwie einmal Leute, erklären. Der Film ist fertig. Wir müssen
ja, bau das reden. Da nochmal ein.
Passt mach das da, mach das da. Hau das da einfach mit rein. Da passt das, glaube ich. Da müssen wir nichts neu drehen, da sparen wir Kohle.
Ja.
Weil dieser Goldberg-Kerl, der will wirklich Kohle haben.
Ja, ja. Okay. Und dann schießt Goldberg halt diesen Feuerball und er schießt, weiß ich nicht, eine Walnuss oder so, habe ich nicht erkannt, schießt auf jeden Fall ein Gegenstück aus dem Nussknacker und trifft damit Goldberg, der dann blutet und zu Boden geht.
Oh.
Und Grandpa ist doch nicht in die Hölle gefallen, der hat sich nämlich Gott sei Dank da mit seinem Kriegsemblem noch festgehalten. Und dann ziehen sie ihn wieder rauf und Santa sagt, ja, dann gute Nacht und frohe Weihnachten allen.
Weil er ist ja wieder festgeturnt.
Weil offensichtlich diese, weiß ich nicht, diese Nussknackernuss ihm ein gutes Gefühl gegeben hat. I don't know.
Das ist eine Storyline von AEW.
Ja, und dann Grandpa macht das Loch wieder zu. Also er schmeißt dann auf jeden Fall. Was schmeißt er eigentlich nochmal da runter? Ich hab's vergessen. Er hat irgendwas runtergeschmissen, dass das Loch wieder zuging.
Habe ich auch wieder vergessen.
Ja. Ja. Und dann freuen sie sich zu dritt, dass sie es geschafft haben. Und Grandpa sagt dann, ja, denkt immer dran, ich bin immer in eurer Nähe. Und dann wirbelt er mit dem Finger rum und löst sich auf und ist jetzt
offiziell. Engellich erstmal weg.
Ja.
Ja.
So. Und indes sind sie dann plötzlich
draußen. Oh Gott, der Indianer mit dem...
Ja, genau.
Der kettenrauchende Indianer mit dem Kehlkopfmikrofon.
Mit dem Kane-Mikrofon, genau.
Alter, so viel, was heutzutage nicht mehr geht auf einmal.
Ja. Hauptsache, wir sind irgendwie politisch unkorrekt, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, warum. Und jetzt auf einmal werden da 1000 neue Charaktere, der Indianer und so, die sind ja vorher alle eigentlich überhaupt nicht wirklich vorgekommen. Und auf einmal
gar nicht.
Stehen die dann da alle und dann kommt Goldberg irgendwie angeflogen mit dem Rentierschlitten und dann heißt es ja, schießt mal alle auf ihn. Und dann nehmen sie irgendwie das Rentier ins Visier und dann kommt aber plötzlich eine Rocket geflogen. Und dann guckt der Junge noch und sagt, hey, ich hab doch gar nicht so doll geschossen. Und Michael Bay Explosions. Und er explodet der Schlitten. So. Und dann ist es wohl der Vater von Mac.
Ja.
So. Wer kennt ihn nicht?
Genau, niemand, weil der war ja vorher noch nicht da. Und in dem Moment kommt dann der Pastor runtergeflogen und wird aufgeflockt auf dem Flock. Und dann sagen alle, ach Quatsch, der Pastor war die ganze Zeit Santa und dieser Evil-Typ. Na krass.
Ich hab's ja immer gewusst. Diese scheiß religiösen Typen. Lass mich nochmal einen dummen Indianerwitz machen mit meinem Kehlkopfmikrofon. Weil das ist ja geil bei South Park, also geht das ja auch. Nur, dass ich jetzt auch noch ein Indianer bin.
Ja, der hat so irgendwie, der hat auch einen ganz miesen, also der hat auch synchronisiert, ist das halt auch ganz schlecht, diese Szene. Und er hat irgend so einen ganz beschissenen Witz da auch. Irgendwas mit, da müsst ihr nochmal reinhören, ich weiß es gerade nicht.
Lieber nicht.
Nee, lieber nicht. Genau. Ja, und dann erklären die Leute erstmal dem Officer, warum sie das Recht dazu haben, diese Panzerfaust zu besitzen, glaube ich.
Ja, weil das hier Amerika ist.
Ja.
Es ist mein gutes Recht, Santa Claus vom Himmel zu schießen, wenn er über mein Grundstück fliegt. Der
Amerika, fuck yeah.
Ja, genau.
Ah, schön. Ja, das war ein bisschen obstrus.
Ja, das erinnert sich an von wegen... Alter, ich habe hier noch so viele Ideen. Schmeiß sie einfach noch rein. Mal sehen, was wir noch verwerten können.
Ja, und weiß ich auch nicht. Dann sagt der Indianer noch, das wird alles ein großes Abenteuer. Und ich denke so, hä, was? Und dann die beiden Hauptcharaktere knutschen dann und dann hört der Film auf. Aber bevor er aufhört, sieht man dann nochmal Santa mit einer, ja weiß ich auch nicht, mit seiner Goldberg. Es ist, glaube ich, sogar tatsächlich seine Original-WCW-Goldberg-Mütze. Und dann ist er am Flughafen, offensichtlich in Winnipeg, wie wir hier sehen, am 26. Dezember. Und er hat nur einen Sack aufzugeben. Und dann setzt er sich da zu den Leuten und dann sagt der Ken zu mir, der Witz funktioniert nicht. Und dann ist der Film vorbei. So. Und dann gibt es noch ein paar Outtakes. Die Outtakes sind ganz witzig.
Jo. Ich finde generell den ganzen Film ganz witzig. Er ist ein schöner Hirn aus... Bisschen mehr bisschen Gesplättere, bisschen dumme Sprüche. Goldberg macht Spaß. Ich finde den super. Er ist vielleicht nicht in meinen Top 3, aber sicherlich in meinen Top 5 Weihnachtsfilmen mit dabei.
Es ist auf jeden Fall ein Hirnausfilm.
Ja, absolut.
Weil je mehr du ihn anguckst, desto mehr merkst du einfach von wegen, Alter, der Regisseur hatte keine Ahnung von Filmen machen. Das Drehbuch ist wahrscheinlich so dick gewesen, wurde auf sowas zurechtgestutzt und am Ende haben sie noch versucht, alles reinzuhauen, was geht.
Also es sind
halt aber ganz ehrlich, im Großen, für das, was er ist, macht er einfach Spaß. Es ist tatsächlich, ja, wie du sagst, Hirn aus, Film an, schöner Weihnachtsverarschungsfilm.
Also ich kann halt einfach sagen, ich finde, es gibt bessere Weihnachtskomödien, ich finde, es gibt bessere Weihnachtsfilme, es gibt generell bessere Komödien. Er ist okay, aber ich denke immer so oft, oh, da wäre so viel mehr drin gewesen, wenn man da nur mal ein bisschen mehr direkte Story gehabt hätte, die Charaktere ein bisschen geiler aufgezeichnet hätte, mal auf ein, zwei Scheißgags verzichtet hätte, ein, zwei intelligente Weihnachtsgags einfach mal mit reingebracht hätte, dann hätte dieser Film hätte ein richtiger Kultklassiker werden können. Und jetzt kennen den halt irgendwie, ja, habe ich mal gehört. Viele haben den nicht mal gesehen. Sie wissen einfach nur, dass es den gibt. Ja, mit Bill Goldberg, ne? Ja. Und wie fandst du den? Ja, den habe ich eigentlich nie gesehen. Ja, okay. So, die meisten Leute, die ich kenne, die kennen den witzigerweise nur aus dem Trailer. Die haben den Film nie gesehen. Und ich glaube, da war einfach so viel drin. Und man hat leider so viel draus gemacht. Und das fand ich einfach schade. So, da wäre einfach in meinen Augen einfach mehr drin gewesen.
Für mich ist er definitiv, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren Tradition, dass ich ihn mir zu Weihnachten ansehe.
Okay.
Gehört dazu, neben 2, 3 anderen Sachen, die man sehen muss. Und ja, also macht einfach Spaß, finde ich. Ist nicht etwas, was man mit der kleinen Nichte ansieht, sondern vielleicht eher mit der Freundin ein paar Bier.
Ja, mit Sicherheit sogar, ganz
auf jeden Fall.
Deswegen dachte ich, wir können jetzt vielleicht noch mal als kleinen Bonus...
Oho!
Dass jeder von uns seine Top 3 Weihnachtsfilme sagt, ohne dass sie sich...
Überschneidung. Ja, also nur einmal Nennung ist erlaubt, oder wie?
Einmal überschneiden? Ja, gut.
So. Nein, dass nur jeder Film nur einmal genannt werden darf.
Ja, das meine ich ja.
Ja, ich meine, wenn nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt irgendeinen Film auf der 3, den ich auf der 1 habe, kann ich ja sagen, jo, der ist auch bei mir in den Top 3 oder so.
Ja, voll. Ja, da hätte ich gesagt, starten wir und ich würde sagen, der Champ fängt an, dann ist der Ken dran und dann bin ich dran einmal mit Platz 3.
Okay.
Ja, ich weiß gar nicht so genau, ob ich da jetzt tatsächlich irgendwie Platz 1, Platz 2, Platz 3 oder so festmachen kann, aber Filme, die ich mir halt wirklich sehr gerne immer zu Weihnachten angucke, würde ich jetzt einfach mal so nennen. Ich pack da mal die Disney-Weihnachtsgeschichte rein und zwar die Version, es gibt ja verschiedene. Ich meine es aber.
Ist die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, aber tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich überhaupt jemals davon gehört oder überhaupt gesehen habe. Obwohl so, die uralt ist, die Geschichte.
Ich meine halt die, wo tatsächlich Onkel Scrooge eben Scrooge ist. Ja, und sein ehemaliger Mitarbeiter ist Goofy und also Pratchett, nee, nicht Pratchett ist der, wie heißt noch der,
Pratchett.
Nee, Pratchett ist der, ist ja Mickey. Pratchett ist ja der sein Angestellter. Der erste, sein ehemaliger.
Ich weiß, sein ehemaliger Partner.
Genau, wie hieß der noch? Der wird von Goofy gespielt.
Ach, ich weiß nicht mehr. Es war Marley und.
Ja, Marley, genau. Marley. So, Marley wird von Goofy.
Ja, stimmt. Marley und Scrooge, genau.
Ja, genau. So.
Ja, wenn es auf der Hand liegt.
Ja, genau. So, und also Marley wird halt von Goofy gespielt, Scrooge eben von Onkel Dagobert, also von Onkel Scrooge, und Pratchett ist dann halt Mickey und Minnie und keine Ahnung. Und das, ich finde, das ist einfach eine grandios gute Umsetzung. Ich finde auch den Geist der Zukunft mit Carter Carlo ist einfach ein cooler Film.
Jo. Ken.
Auf jeden Fall. Ja, aber gut, wenn wir jetzt schon gerade eben bei der Weihnachtsgeschichte sind, die Muppets-Weihnachtsgeschichte.
Oh ja.
Selbe Storyline, aber mit Michael Caine als Ebenezer Scrooge, großartig, mit den Muppets. Teilweise deutsche Synchro. Ich kenne halt noch die originalen Muppets aus den 70ern, 80ern mit den Originalstimmen. Das sind schon die 80er und 90er Stimmen. Und aber ich sehe mir das Ding gerne im Original an. Und das ganze Ding selber ist einer der ganz oben Filme, was Muppets angeht. Und wie gesagt, es ist die Weihnachtsgeschichte, die ist immer wieder schön zu sehen. Und das ist eine sehr geile Variation davon.
Jo, dann bei mir Platz 3 würde ich wirklich den Film nehmen, den ich in meiner Kindheit am öftesten gesehen habe. Ich bin ja so 5 bis 8 Jahre jünger als Ken oder Gordon. Deswegen da für mich, glaube ich, ein bisschen eine andere Epoche. Für mich auf Platz 3 ist Der Grinch mit Jim Carrey als Der Grinch. Für mich absolutes Nostalgiefernsehen, absoluter Nostalgiefilm. Jim Carrey in absolut großartigen Rolle. Und auch die Geschichte an sich, also diese Dr. Seuss-Geschichte vom Grinch, hier zum ersten Mal habe ich ihn wirklich kennengelernt. Ich habe erst dann später das Original kennengelernt. Finde ich super, finde ich einen absolut herzlichen Film und ist auch so ein Feel-Good-Ding einfach. Und das muss auch zu Weihnachten einmal mindestens sein, in der Zeit im Dezember. Gordon, was wäre da noch bei dir?
Ja, dann, ich hatte ihn vorhin schon erwähnt, Green Book, also wer ihn noch nicht gesehen hat, ein Film, der über das gesamte Jahr spielt, aber an Weihnachten endet und deswegen für mich ein klarer Weihnachtsfilm ist, weil es einfach ein, und das ist ein Film, der eine Story hat. Ja, das ist ein Film, der von vorne bis hinten funktioniert. Du hast den Anfang, da denkt man noch so, was wird das jetzt irgendwie? Zwei Charaktere werden aufgebaut und dann siehst du die Geschichte zwischen diesen beiden Charakteren und wie sie sich gegenseitig in verschiedenen Lebenssituationen helfen. Und das ist ein unglaublich starker Film und jeder Oscar, den er bekommen hat, hat er absolut verdient.
Sehr schön. Ken.
Iron Man 3.
Oh.
Den kaum irgendjemand auf dem Schirm hat, weil Iron Man 3 ist sowas, was die Stirb-Langsam-Filme oder der erste Gremlin-Film ist. Es ist ein Superheldenfilm, der komischerweise an Weihnachten spielt. Und es wird kaum darauf eingegangen eigentlich. Und ich glaube, deswegen mag ich ihn so gern. Und natürlich, weil, ganz ehrlich, er schießt mich. Ich weiß, es passt keinem. Iron Man 3 ist mein persönlicher Favorite aus der Iron Man Trilogie. Es ist mein Lieblingsfilm aus den drei Filmen. Und wie gesagt, es ist halt ein Iron Man Film, der an Weihnachten spielt. Wie halt eben... Ne? Gremlins ein Horrorfilm ist oder Stirb langsam ein Actionfilm ist, die komischerweise an Weihnachten spielen. Und deswegen nehme ich ihn gerne damit rein und finde ihn immer wieder gut.
Jo, jetzt wird es schwierig. Denn es kommt, ja, es ist, ich bin ja so am Hadern, weil Ich gehe jetzt damit. Ich sage jetzt hier tatsächlich Edward mit den Scherenhänden. Mhm. Oh. Edward mit den Scherenhänden, glaube ich, war wirklich mein erster Film, den ich mit Johnny Depp gesehen habe. Und war wirklich auch ein Film, der mir einfach in Erinnerung blieb, weil ich ihn wirklich damals, ich glaube, ihn habe mit 8 oder 9 das erste Mal gesehen. Ich fand ihn einfach als unglaublich traurig, diese tragische Figur des Edward, wegen ihm ist dann eigentlich im Grunde dann schneit im Film. Ja, das war irgendwie auch einfach schon ewig lange nicht mehr gesehen, aber ist auch eines dieser Dinge, die ich vielleicht nur einmal im Jahr sehen kann oder will und dann aber eigentlich immer so ein bisschen auch zu Tränen gerührt bin, weil es halt eben doch eine sehr tragische Geschichte ist, aber auch einfach, finde ich, super gespielt von Johnny Depp.
Ja. Und vielleicht finde ich auch deswegen... Tim Burton, als er noch richtig gut war.
Ja.
Ne, es ist Regie Tim Burton, Musik Danny Elfman und eben Johnny Depp.
Da könnte man ja auch, also wenn wir bei Tim Burton sind, könnte man ja auch im gleichen Atemzug zum Beispiel Nightmare Before Christmas nennen. Auch ein guter, großartiger Stop-Motion. Batman Returns.
Ja. Kannst du auch als Weihnachtsfilm noch mit reinnehmen. Überhaupt, ja. Also Burton Optik ist ein riesiges Ding.
Absolut. So, wenn wir jetzt sagen würden, das ist unser All-Time Weihnachts-Favorite. Wo wären wir da, Gordon?
Scrooged, aka die Geister, die ich rief.
Mhm. Ja, Bill Murray.
Ja, eventuell einziges Manko, deutsche Synchro, weil Bill Murray nicht seine Standardstimme hat.
Ist es nicht Danneberg?
Nee, ich glaube, er hat hier Bruce Willis als Stimme. Ja,
Bruce Willis hat er.
Das ist Manfred Lehmann.
Ja, genau, ja. Manfred Lehmann, genau. Aber ansonsten finde ich Scrooged, also die Geister, die ich rief, mit Bill Murray großartig. Das ist einfach so stelle ich mir eine 80er-Jahre-Verfilmung von dem Thema Charles Dickens Weihnachtsgeschichte vor. Das war genau das, hat punktgenau gesessen. Es sind einfach geile Effekte drin, die Spaß machen. Bill Murray ist da in Höchstform in meinen Augen. Der Film ist unglaublich zitierbar. Ne? Also so Sachen wie Badadam-dam-dam. Das ist einfach nur geil. Es ist geil, wenn der... Attila der Hunde, Genghis Khan, wenn sie ihre Mutter sehen, Niagara-Fälle. Jeder kennt diesen Spruch, es ist einfach
so. Ich weine wegen dem Schinken.
Wegen dem Stück Fleisch, glaube ich, ne, ja. Aber das ist einfach so gut. Ein Junge, der ein Stück Fleisch geschenkt bekommt. Da sind so viele geile Szenen einfach drin, die einfach nur Spaß machen und gut sind. Und natürlich am Schluss Bill Murray, der das Kinopublikum anleitet, gefälligst den Song mitzusingen. Ne? Put a little love in your heart.
Ja, genau. Put a little love
in your heart. Jetzt nur die Männer und jetzt nur die Frauen. Das ist ein Film, den hätte ich so gerne damals mit einer großen Audience im Kino gesehen, wo das Kino diesen Song mitsingt. Das wäre einfach geil gewesen. Das ist einfach ein geiler Film. Und damals auch Pratchett, ja plötzlich der Gender-Swap, ne? Weil eine Frau und farbig, aber kein Ding draus gemacht. Nicht von wegen, yo, das ist ihre einzige Eigenschaft. Nein, sie ist einfach eine Frau, die Pratchett heißt und ein geiler Charakter mit einem geilen Sohn, der nicht reden kann und stumm ist. So, nicht einfach, ja, oh, krass, das ist jetzt das ist ihre einzige Eigenschaft. Sie ist schwarz und eine Frau. Nein, sie ist ein Charakter. Und deswegen funktioniert das in dem Moment. Und da braucht man sich auch nicht darüber aufregen oder sonst irgendwie was, sondern es ist einfach geil in Szene gesetzt. Und das ist ein Film, den gucke ich jedes Jahr um die Winterzeit und den finde ich auch jedes Jahr wieder gut.
Schön. Ken.
Puh. Ich glaube, da muss ich tief in die Decke. Tief.
Ja.
Das ist also, die Geister, die ich rief, ist ein ganz großartiges Ding. Aber mein Ding, dass ich tatsächlich jedes Jahr bis jetzt gucke, vor einigen Jahren sogar noch im Kino gesehen habe. Oh, danke. Eine schöne Bescherung, aka Hilfe, es weihnachtet sehr.
Ja.
National Lampoon's Christmas Vacation, der dritte Teil der Vacation-Reihe mit, wie gesagt, Chevy Chase. Großartig. Ich gucke ihn mir jedes Jahr an. Ich finde ihn jedes Jahr wieder geil. Er ist jedes Jahr wieder witzig. Man findet jedes Jahr wieder was Neues. Und es war so ein bisschen underground, der Film. Lange, 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 lange Zeit. Aber inzwischen finden andere Leute immer irgendwas. Und auf YouTube kommen immer wieder neue Sachen raus. Neue Szenen, die rausgeschnitten wurden. Der Film ist wohl im Original etwa 3 Stunden lang. Idee vom Drehbuch her. Und er macht einfach Spaß. Es ist vor allem ist es nachvollziehbar. Du hast Clark Griswold, Chevy Chase und alles, was er will, ist für seine Familie, seine Frau, seine 2 Kinder, das perfekte Weihnachtsfest machen. Und er lädt die Familie ein, die Großeltern. Und es passiert das, was natürlich immer passiert, wenn man die Familie dabei hat. Chaos bis zum geht nicht mehr. Und dieses Chaos ist einfach großartig. Von vorne bis hinten. Man weiß teilweise nicht, ob man lachen oder weinen muss. Ich liebe diesen Film so sehr. Von vorne bis hinten. Allein die letzte Szene. Chevy Chase. Das Haus ist, glaube ich, die Polizei ist durch sämtliche Fenster gesprungen. Der Gulli ist explodiert. Die Großtante singt die Nationalhymne. Alle hauen ab und du siehst nur Chevy Chase und geschafft. Und dann fährt die Kamera weg, der Abspann läuft. Und du siehst selber davor. Ja, so ist es. Das ist Familie, das ist Weihnachten, so gehört sich das. Und deswegen gucke ich das Ding jedes Jahr und ich liebe den Film bis zum Gehen nicht mehr.
Sehr schön. Ja, dann auch ich. Ich glaube, ich mag es klassisch. Das ist ein Film, den ich auch jedes Jahr sehe. Das ist den ich jedes Jahr sehen muss. Denn es gibt eine Regel zu Weihnachten. Solange nicht Hans Gruber von Nakatomi Plaza fällt, ist nicht Weihnachten. Alan Rickman, Bruce Willis, Die Hard 1. Keiner blutet so schön wie Bruce Willis. Und da ist es auch egal, ob es in Englisch ist oder in der deutschen Synchro. Denn die deutsche Synchro finde ich auch absolut großartig. Ich finde die Side-Charaktere großartig. Alan Rickman als Gruber ist großartig. Ich finde es super, dass auch im Englischen Charaktere dabei sind, die wirklich Deutsch sprechen. Alan Rickmans Deutsch ist auch ganz in Ordnung, sage ich einmal. Also, das ist einfach, das gehört, finde ich, dazu. Das gehört zu Weihnachten dazu. Wie auch, ich hätte hier auch das Wunder von Manhattan nehmen können, was halt das komplette konträre Programm ist. Aber auch so ein absoluter Feel-Good-Film ist, also das Wunder von Manhattan. Stirb langsam natürlich auch, aber hätte ich hier auch nehmen können. Aber ich dachte mir so, wir behalten es mal klassisch, dass auch dieser Film auch gewürdigt ist. Denn ja, wir können ja, wir sind ja auch hier, um diese Filme zu würdigen und um auch unsere Zuseher zu würdigen, die uns jetzt das erste Dreivierteljahr begleitet haben unter dem Baller Champion Talk. Jo. Und zwar müssen wir auch großes Dankes sagen. Für, ich glaube, mit wie vielen Abonnenten haben wir gestartet, Gordon, jetzt auf diesem Kanal?
Ja, also wir haben jetzt in einem Dreivierteljahr ungefähr 300 Abonnenten dazu bekommen.
Und das ist Wahnsinn.
Das ist super. Ja, absolut top. Also und vor allen Dingen, es sind dann ja auch Abonnenten, die unseren Kram ja auch hören wollen. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie Leute da haben, die das irgendwie nur so in der Liste haben. Das ist ja auch Quatsch, ne? Es ist ja immer cool, wenn es dann auch Leute sind, die sich auch für den ganzen Kram interessieren. Und das ist cool. Und das ist der Grund, warum wir heute dieses Review-Special gemacht haben. Das ist also außerhalb der Timeline hier, ja, das ist jetzt nicht die Nummer 5, sondern das ist jetzt hier tatsächlich.
It's unser Christmas Special!
Nein, Gott.
Könnte man da so ein bisschen so einen Special-Effekt dann einfügen, dass es ja auch wirklich hier überall schneit?
Nee.
Okay. Ich bin froh, dass es nicht mehr schneit.
Was?
Alter, ich habe mich letzte Woche sowas von aufs Maul gelegt, weil ich fahre ja mit Fahrrad, herzlichen Dank. Alter, nee.
Er hat leider einen Schwellfuß gehabt danach.
Habe ich immer noch. Herzlichen Dank. Ich sehe aus wie, na gut. Ihr wisst, wen ich meine. Mit dem Klumpfuß.
Wenn doch nur alles so anschwellen würde, ne, wa?
Ficko dich. So. Ja, da sprechen meine italienischen Vorväter aus mir. Passiert ab und an.
So, das war's für uns. Ich hoffe, ihr schöne Weihnachten gehabt zu haben und natürlich für die Patrons noch schöne Weihnachten zu haben. Für euch geht's natürlich früher online. Wie immer, vielen Dank nochmal natürlich an alle Patrons, trotz alledem an alle Abonnenten. Eine absolut herzliche, schöne Weihnachtszeit von uns allen. Natürlich nicht nur von uns dreien, sondern natürlich auch von der Fanny, vom Jens, vom Thorsten, also vom gesamten Champion Talk Team. Und jetzt überlasse ich natürlich dem Mattis noch schnell die Outro-Worte.
Ja, eine wunderschöne Spezialausgabe. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal ein kleines Jubiläum haben mit der Folge 5. Wir wissen, glaube ich, noch nicht, was wir besprechen, aber es wird auf jeden Fall etwas Besonderes werden. Für die 5. Folge werden wir uns irgendetwas ganz, ganz Duftes überlegen. Was Keckes. Ja. Und in der Zwischenzeit für die Patreons hier auch noch einmal die Info. Wir verabschieden uns auch in die offizielle Weihnachtspause, glaube ich, am 21. Dezember. Da gibt es noch eine Ausgabe von AEW.
Und ja, vielleicht machen wir auch schon mit der 19. Feierabend. Am 19. Feierabend, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht mit AEW das Jahr beende.
Das ist eine gute Idee, Gordon. Ich glaube, das müssen wir mal an unser Sekretariat weitergeben. Sekretariat, was hältst du davon? Halt die Schnauze! Ja, er findet's gut. Ja. Gut, ja, okay. Dann am 19. finde ich gut. Ja. Und dann ist es auch mal für uns Zeit, bisschen wieder sich wieder zu Kräften zu kommen.
Machen wir die feierlichen Tage, die Familientage. Wir sind dann, ich denke, auf jeden Fall am 2. Januar.
Ja, der 2. Januar.
Da sind wir wieder für euch da. Eigentlich wieder da sein. Wie genau, mit was genau werden wir
normalerweise sehen. Mit WWE.
Ja, es wird WWE sein. Mal sehen, mit was genau, wie jetzt überhaupt WWE Ende des Jahres aussieht, wie AEW zum Ende des Jahres aussieht. Ich glaube, AEW hat jetzt noch am 30. diesen Kram, der mich einen Scheißdreck interessiert, weil da das interessiert mich einen Scheißdreck. Tournament interessiert mich einen Scheißdreck, zu Ende geht, dass Jon Moxley gewinnen wird. Und ja, ich glaube, dann sind wir das erstmal wieder da. Danach wieder mit Dreck EW, ich meine AEW.
Ja,
ansonsten haben wir das noch und ich glaube, wir haben noch über Weihnachtstage, ich glaube, wir hatten noch ein extra, ne? Wollten wir nicht noch eine Meta, wollten wir, glaube ich, noch machen, ne?
Ja, noch eine Meta,
ja, genau. Wir haben noch eine Meta vor.
Da gucken wir die Tage nochmal, wann wir die dann senden werden, aber das werden wir rechtzeitig auf dem Kanal ankündigen.
Ja. Also das versuchen wir auf jeden Fall dieses Jahr rauszukriegen. Wie gesagt, für die Patreons, habt ein frohes Weihnachtsfest, weil das ja früher aus ist. Für alle, die das jetzt nachher sehen, habt ein frohes Weihnachtsfest gehabt und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir uns alle dieses Jahr hören, sehen, den ganzen Spaß weitermachen und auf die nächsten 700, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So sehe ich das auch. In diesem Sinne.
Reingehauen.
Wird gut. Habe die Ehre.